Genau. Das ist der Titel unserer Predigt. Der Mensch lenkt und was denkt Gott? Jetzt sagt ihr, halt, da stimmt doch was nicht. Das Sprichwort geht doch genau andersrum. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Dahinter gibt es auch so andeutungsweise einen Vers aus den Sprüchen, aber nicht ganz so. Da muss man schon noch mal genauer hingucken. Aber das hat sich so als Spruchweisheit unserer Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, ja, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Was aber, wenn genau das Gegenteil zu sein scheint? Unser Leben von anderen Menschen gelenkt und bestimmt wird. Und wir fragen uns dann, was bitteschön denkt sich denn jetzt Gott dabei? Oder denkt er sich überhaupt noch was für mich? Komme ich bei ihm noch vor? Das hat Paulus auch erlebt. Wir sind letzte Woche mit ihm ja unterwegs gewesen, dort in Milet bei Ephesus, und haben mit ihm zusammen diese bewegende Abschiedsrede bedacht, wo Paulus den Ältesten der Gemeindeleitung dort von Ephesus sagt: Habt Acht auf euch selbst und auf die Gemeinde, und ich werde euch nicht wiedersehen und so weiter. Ja, also da erinnert an die 3 Jahre, die sie miteinander erlebt haben, wo so viel passiert ist, an Wunder, an die ganze Region ist mit dem Evangelium erfüllt worden, und ein Tag spannender als der andere, Tag und Nacht hat der Paulus mit ihnen gearbeitet und gedient und gelebt und sein Leben geteilt. Wir haben darüber gesprochen, dass sein eigenes Leben das Vorbild, ja, das Lernbeispiel gewesen ist, an dem die anderen dann das Christsein im Alltag gelernt haben. Und jetzt kommt eine Situation auf den Paulus zu, die es plötzlich ganz anders in seinem Leben aussehen lässt. Ja, er reist dann da weiter und kommt nach Jerusalem, und dort wird er herzlich aufgenommen. Das sind etliche Kapitel in der Bibel, die lese ich euch jetzt nicht alle auf einmal vor. Ja, sonst habe ich keine Zeit mehr, noch was zu sagen. Und ihr könnt sie gerne zu Hause lesen oder ein Hörbuch Bibel mal anhören. Das ist durchaus spannend, was da so an vielen Details drinnen vorkommt, aber heute machen wir mal einen Bogen. Ja? Also er kommt in Jerusalem an, die Leute sagen: Hey, schön, dass du da bist, lieber Bruder Paulus, erzähl uns, was du erlebt hast. Oh, wunderbar, da ist ja Gott nur zu preisen. Aber lass dich gewarnt sein, hier gibt es ein paar Leute in der Stadt, die sind dir nicht so gewogen. Ja, die sagen, du würdest Unruhe stiften und sowas und außerdem unsere Traditionen in Frage stellen. Also geh mal in den Tempel und verhalte dich traditionell und traditionsgemäß, damit die sehen, du bist ein ordentlicher Mensch. Der Paulus versucht das, aber es dauert gar nicht lange. Da sind Leute aus dieser Provinz, Ephesus, ja, aus dieser Region, die dann sagen: Hey, da ist ja dieser Unruhestifter, ja. Auf ihn mit Gebrüll, und er wird gefangen gesetzt, und erstmal wollen sie ihn da vor Ort gleich umbringen, und das kriegt der römische Hauptmann von Jerusalem mit. Der rückt mit seinen Soldaten im Eiltempo aus und kann gerade noch, die prügeln schon auf ihn ein, ja, den Paulus da so raus, die müssen ihn sogar tragen und schützen vor der wütenden Menge. Ja. Aber weil der römische Hauptmann vielleicht auch nicht der Allerhellste ist oder einfach gewohnt ist, eben als Soldat mit Gewalt zu agieren, stellt er erstmal die Ordnung wieder her, und diesen Paulus als Unruhestifter, von dem er auch gar nichts weiß, dem befiehlt er, der soll einmal durchgegeißelt werden. Also ordentlich ausgepeitscht, das bringt erstmal wieder ein bisschen die Gedanken zur Ruhe, und dann ist mein Teil als oberster Soldat hier in Jerusalem und Vertreter der Macht Roms getan. Also was der Paulus jetzt erlebt, ist eine ganze Serie von Dingen. Ja, es ist ja gut gemeint, dass dieser römische Beamte die Ruhe und Ordnung wiederherstellen will. Aber so ganz gut gemacht ist es nicht. Und er hat ihn auch für jemand anders gehalten und verwechselt. Und also da kommen alle möglichen Verirrungen und Verwirrungen zu. Und dann geht es gerade so weiter. Ungerechte Anschuldigungen und Beurteilungen vom Leben des Paulus, die da vorgebracht werden. Und dann wird diskutiert und es wird gebrüllt und geschrien. Und dann gibt es Mordpläne, hinterhältige Absichten, ja, die ein Verwandter des Paulus irgendwo auflauscht und dann wieder zum Paulus kommt und der Paulus dem Obersten wieder sagt, pass auf, die werden dich hinters Licht führen, die wollen mich umbringen. Und also es ist alles wie im Krimi. Ja, also da kann man einen spannenden Film draus machen, wie das dann alles abläuft, wenn man sich das so vorstellt. Und dann sieht man die Bilder schon vor sich wieder. Und einer dem anderen und dann wird wieder Aufruhr und dann wieder Enttäuschung. Und die, die ihn umbringen wollen, die haben gesagt, wir fasten und werden nicht essen und trinken, bis wir ihn umgebracht haben. Also da war wirklich ein bisschen Eifer dahinter. Ja. Und so geht es weiter. Ja. Hinterhältige Absichten, dann eigene Interessen derer, die für ihn zuständig sind. Ja, da ist ein römischer Beamter, der hat durchaus Ahnung von den Dingen, weil seine Frau Jüdin ist und er kennt sich aus. Und der fängt jetzt an, Interesse zu zeigen, zuzuhören. Der hört die eine Seite, er hört die andere Seite. Ist ja gut, soll man ja so machen, ja, wenn man was ausurteilen soll. Und dann merkt er, das sind eigentlich alles nur religiöse Fragen, gar nicht römisches Recht. Es ist eigentlich gar nicht so wirklich mein Ding, hier etwas zu entscheiden. Aber dieser Paulus scheint ja auch Freunde zu haben und die Freunde könnten ja auch was für ihn locker machen. Ich probiere jetzt mal den Weg, mich hin und wieder mit ihm zu treffen und Interesse zu zeigen und das mal anzudeuten. Ja, mit ein bisschen Geld wäre die ganze Geschichte vielleicht über die Bühne gegangen. Aber der Paulus geht auf dieses Bestechungsangebot nicht ein und seine Freunde auch nicht. Und so verschleppt sich die ganze Sache. Ich will dich mal wieder hören, wenn ich Zeit habe. Aber die Zeit kommt gar nicht wirklich dazu, weil dieser gute römische Beamte versetzt wird. Und wie das manchmal in der Bürokratie so ist, dann wird der Vorgang eben an den Nachfolger übergeben. Und der Nachfolger nimmt sich der Sache an. Und auch der versucht das wieder auf. Der hat nun überhaupt von allem gar keine Ahnung, aber der hat Lust, sich beliebt zu machen. Und er erkennt sehr bald, oh, das mit diesem Paulus da ist alles nur wieder, sind gar nicht meine Zuständigkeiten, eigentlich bin ich nicht zuständig. Kennt ihr das, von, wenn man so versucht, irgendwie jemanden zu finden und dann, nein, eigentlich bin ich nicht zuständig und sie müssen sich an den wenden und der ist nicht zuständig. Ja, ich bin nicht zuständig, aber ich könnte mich jetzt ein bisschen beliebt machen hier. Ich bin ja neu in der Region und versuche mal, wie ich jetzt den Gegnern des Paulus da entgegenkommen kann. Und so geht's über Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre hinweg, dass der Paulus festsitzt und in seiner kleinen Zelle auf und ab gehen kann. Und jetzt überlegt euch mal das Leben des Paulus, die Jahre, die vorher da waren, ja, von einem eventgefüllten Tag zum nächsten. Jetzt hat er Jahre, in denen er in seiner Zelle auf und ab marschieren kann und es geht nicht vorwärts. Menschen lenken sein Leben, haben Einfluss auf sein Leben, bringen ihn mal hierhin, vergessen ihn mal dort, versprechen ihm da was, machen wieder einen Verhandlungstag und dann passiert lange Zeit nichts mehr. Und so geht das über eine lange Zeit hinweg. Einige Jahre hängt er zu Unrecht fest in seinem Leben und es bewegt sich nicht richtig. Frage, kennst du das aus deinem Leben auch? Dieses Festhängen, weil andere Menschen in deinem Leben bewegt und gelenkt haben? Klar. Das ist so in dieser Welt. Schon unsere Eltern lenken ja in unserem Leben. Und manche Eingriffe, die auch in Kinderseelen erfolgt, haben lange Jahre ihre Wirkung. Lehrer können positiv lenken. Vor einiger Zeit mit einem jungen Mann gesprochen, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, der einen ganz wachen Geist hat. Und aber in dem Dorf schon der Gedanke zu einer weiterführenden Schule oder gar Abitur war überhaupt nicht dran. Also was willst du und studieren? Nein, nein, nein. Und wenn er nicht einen Lehrer gehabt hätte, der ihn so gefördert und mit den Eltern geredet und gesagt, der Junge muss weitermachen, der Junge muss weitermachen. Da hat ein Lehrer positiv gelenkt. Aber wie viele verbreiten Angst, töten Motivation, sodass man auch als Erwachsener noch vor einer Prüfung plötzlich bleich wird und das Flattern kriegt. Obwohl man weiß, ich kann es. Ja. Habe ich mehr als einmal erlebt, wenn plötzlich jemand, erwachsener Familienvater, wir sitzen in der Prüfung zusammen, also ich gegenüber mit meinem Kollegen und er auf der anderen Seite, eigentlich eine ganz lockere Atmosphäre. Und auf einmal wird der weiß wie eine Wand und findet keine Worte mehr. Es geht nicht mehr. Und dann kommt man im Gespräch drauf, ja, da gab es solche Zeiten in der Schule, wo Geschichten sind, die ihm noch heute so anhängen, dass unwillkürlich in dem Moment diese Vergangenheit übernimmt. Ärzte können in unser Leben hineinsprechen und lenken. Vorgesetzte mit ihren Beurteilungen lenken unseren beruflichen Weg. Unsere Ehepartner können sehr viel lenken. Die große politische Geschichte lenkt. Jetzt ist Krieg in der Ukraine. Viele Menschen stehen heute ganz anders mit ihrem Leben da als vor einem Jahr, mit ganz anderen Aussichten und Erwartungen, mit ganz anderen Fragen. Und wir stehen ganz anders vor den Regalen der Einkaufsgeschäfte und überlegen, kann ich mir das jetzt noch leisten? Will ich das jetzt noch so? Was wird kommen? Die große Geschichte mit ihren Lenkern, ja, hat Einfluss auf unser Leben. Wir alle lenken auch im Leben anderer. Vielleicht merken wir das manchmal gar nicht, aber wir tun's. Es wird gelenkt. Menschen lenken das Leben anderer. Und was denkt sich jetzt Gott? Ihr könnt vielleicht auf euer eigenes Leben zurückgreifen, wo ihr Phasen hattet, ähnlich wie beim Paulus, zu sagen, es läuft nicht mehr. Ja. Da sind Dinge und Menschen scheinen in meinem Leben herumzufuhrwerken. Und wo ist jetzt Gott? Was macht der jetzt? Was denkt der sich? Was denkt sich Gott? Und es ist interessant, wenn man diese Kapitel liest, 23, 24, 25, 26, ja, das mehrere Kapitel, und da kommt gar nicht drin vor, was Gott macht. Während in den 20 Kapiteln vorher haben wir einen Knaller nach dem anderen, was Gott macht. Ja, und der Herr tat hinzu, und der Herr wirkte mit seiner Kraft, und der Geist Gottes kam auf sie, und dieses und jenes. Ein Knaller nach dem anderen, der passiert, und jetzt kapitelweise, macht Gott da noch was? Gott gibt keine Erklärung für die Hintergründe. Und dem Paulus nicht soeben mal ein Rat zu sagen, weißt du, das habe ich jetzt gemacht, du bist ein bisschen Burnout gefährdet, ich nehme dich jetzt mal raus, so 2, 3 Jahre, so eine Zelle, da kannst du beten, da kannst du nachdenken, da hast du Ruhe für dich und du wirst versorgt, ja, und alles gut, mach dir keine Sorgen, ich habe das so für dich jetzt als, ist nicht gerade eine Wellnesszeit, aber immerhin eine Auszeit, ja, keine Erklärung. Es gibt auch kein Wunder. Was haben wir vorher für Geschichten gehabt? Ja? Da springen die Gefängnistüren auf, da erscheinen Engel und holen die gefangenen Apostel raus und am nächsten Tag stehen sie wieder da. Halleluja, hier sind wir, weiter geht's für den Herrn. Nichts davon. Auch kein kleines lokales Erdbeben hat doch der Paulus auch noch vor kurzem erlebt. Ja, kleines lokales Erdbeben, die Gefängnistüren sind auf und neue Chance zum Evangelisieren, das Evangelium und die Kraft und die Macht Gottes darzulegen und Leute kommen zum Glauben, eine Gemeinde entsteht. Kein Erdbeben, wo ist es denn? Es bleibt alles zu und dunkel und nichts bewegt sich. Kein Wunder. Auch keine Gerechtigkeit, das haben wir auch vorher in der Apostelgeschichte. Der Herodes, der sich hinstellt im glitzernden Gewand und die Leute schreien, die sagen, oh, ein Gott ist zu uns gekommen, ja, wunderherrlich. Und er lässt sich so als quasi Gott feiern und in der Nacht wird er krank und wird innerlich mit seinem Stolz aufgefressen und stirbt. Aber die, die jetzt beim Paulus dran sind, können in aller Ruhe den Mann Gottes da vergessen und ihr Leben genießen. Da ist auch keine Logik, dass man Gott sagen könnte, du musst doch wirtschaftlich denken. Ja? Und wie ist das mit Effektivität und Effizienz? Also jetzt deinen besten Mann mal so eben 3 Jahre da ins Abseits parken, macht das Sinn? Den, mit dem du was anfangen könntest, der auch Lust hätte, was zu tun, der die Gaben hat, was zu tun, den parkst du da im Abseits? Verunsichert das nicht, was Gott da tut oder sollten wir sagen, nicht tut? Mich schon. Das hat mich schon als Kind verunsichert. Mein Vater war ein Reisender für Gott, der zu vielen Menschen gesprochen hat, zum Teil Großversammlungen und ab und zu durften wir als Kinder, auch wenn es so möglich war, mal so für einen Tag oder sowas, durften wir auch mal mit und dann haben wir das erlebt und das ist für ein Kind ja was ganz Tolles, wenn es erlebt, mein Papa ist wichtig. Ja, das ist für ein Kind schön. Und wenn das dann noch mit den Glaubensdingen zusammenfällt und so, ja, mein Papa ist wichtig und der scheint auch für Gott wichtig zu sein. Und das war für mich immer eine Beruhigung, zu sagen, okay, weil der wichtig ist für Gott, wird der auch nachts gut nach Hause kommen. Ist ja oft dann nachts nach Hause gefahren von den Veranstaltungen und so. Der wird nachts gut nach Hause kommen, weil der ist ja wichtig für Gott. Und dann erinnere ich mich, dass ein Kollege meines Vaters, auch ein bekannter Evangelist, nachts auf dem Weg nach Hause mit einem jungen Studenten tödlich verunglückt ist. Und beim nächsten Pastorentreffen saßen die Pastoren und Ehefrauen zusammen und haben darüber gesprochen. Wir Kinder sollten natürlich draußen spielen, weil es war ein grässlicher Unfall. Aber der kleine Traugott hat sich einen Ball geschnappt und dann neben die Tür, wo die drinnen saßen und gesprochen haben, habe ich dann meinen Ball und mich darauf gesetzt. Und dann habe ich aber als kleiner Bub ganz ordentlich zugehört, was die miteinander besprechen da drin. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, über die Details von dem Unfall und wie das auch für die Älteren eine Herausforderung war, damit umzugehen. Und wie es mich als Kind verunsichert hat, zu sagen, aha, dann ist mein Papa doch nicht so sicher. Auch die wichtigen Leute können zu Hause nicht mehr ankommen. Was denkt sich denn Gott da? Warum passiert sowas? Ja, was denkt sich Gott? Warum passiert sowas? Eine Erklärung bekommen wir nicht. Aber wir haben eine Stelle in diesen ganzen langen Kapiteln, eine Stelle, wo der Herr, wo Jesus etwas tut. Das ist nur ein kleines Verschen. Und wenn man darüber hinwegliest, dann ist man ein bisschen verloren. Deswegen gucken wir uns diesen einen Vers miteinander an. Das ist in Kapitel 23, Vers 11. Da sitzt der Paulus schon im Gefängnis, aber in der Nacht tritt Jesus an seine Seite und steht Jesus ihm bei. Kapitel 23, Vers 11. Ich lese uns das gerade einmal. Da trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, denn wie du in Jerusalem für mich Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Jesus steht neben ihm. Bei ihm ist Beistand. Spürbar nahe, eine Realerfahrung. Jesus ist da für diesen Paulus. Und dann das sei getrost. Das ist, wenn man von Kopf hoch reden will, dann müsste man sagen, das ist das Kopf hoch des Glaubens. Ja? Weil dieses sei getrost, das ist nicht, dass einer zum anderen das ständig sagt im Neuen Testament. Ja, oh, sei getrost, wird schon wieder sei getrost. Ja, langweilt euch nicht, seid getrost. Und so, sondern das kommt, wenn Jesus was vorhat. Das kommt als Zusage und dahinter steht dann in der Regel, dass er auch was tut. Seid getrost, ja, ich bin's. Und Wind und Wellen kommen zur Ruhe. Seid getrost, in der Welt habt ihr Angst. Aber die Welt mit ihren Mächten und ihren Menschen hat nicht das letzte Wort, sondern ich habe das letzte Wort. Johannes 3, 16, 33. Also dahinter steht was, wenn Jesus sagt, sei getrost. Du sollst für mich Zeuge sein. Ich bleib dabei, Paulus. Zeuge sein, das ist deine Aufgabe. Dem komm nach. So wie du das bisher getan hast, es bleibt bei dem Auftrag. Sei mein Zeuge. Von Jerusalem bis Rom. Ich habe noch was vor mit dir. Tja, und jetzt kann es sich Gott leisten, jetzt kann es sich der Herr der Gemeinde leisten, diesen Paulus über Jahre hinweg so darum dümpeln zu lassen und dann kommt hin und wieder mal eine Gelegenheit, etwas vom Glauben zu sagen. Aber es passiert nichts. Über Jahre hinweg. Eine beinahe Bekehrung, wo der König Agrippa sagt, es fehlt nicht viel, dann hättest du mich so weit, dass ich auch ein Christ werde. Ja, sagt der Paulus, nichts lieber als das. Du rasest, ja, du bist kurz vor verrückt werden mit deiner Leidenschaft. Lass mich doch lieber damit in Ruhe. Ansonsten keine Gemeinde entsteht, keine Wunder durch den Paulus, kein alles, was er gewohnt war, was im Leben da war, in seinem geistlichen Leben, ist plötzlich nicht mehr da. Manche von euch können sich erinnern und sagen das und erzählen das ja auch manchmal. Da gab es Zeiten in meinem Leben, Mann, da hat es geknallt, ja, da war so viel Feuer drin mit Jesus, da haben wir so viel erlebt. Und dann gibt es auf einmal Zeiten, wo ist das? Warum passiert das gerade nicht so? Ich möchte heute Morgen uns Mut machen zu sagen, diese Zusage des Herrn Jesus, die er dem Paulus nochmal extra gegeben hat, die gilt auch für jeden von uns. Sei getrost. Und außerdem, ich stehe an deiner Seite. Das hatte er ja seinen Jüngern versprochen. Jeden Tag bin ich wieder da. Und vergewissert hier den Paulus. Auch in den Zeiten, wo Menschen auf dein Leben einschieben und es scheinbar hin und her bewegen, ich bin an deiner Seite, ich bin da. Ich bin da für dich und mit dir und neben dir. Und du darfst getrost sein, weil ich eben nicht das Heft aus der Hand gebe. Und sei mein Zeuge in der Situation, in der du jetzt bist. Und das macht der Paulus ganz treu. Die Gelegenheiten, die er hat, nutzt er. Auch wenn nicht so viel passiert wie in anderen Jahren. Können wir das auch ein Stück mitnehmen für uns, zu sagen, das wollen wir. Es gibt tolle Jahre, in denen ganz viel passiert und ich wünsche mir auch, dass in unserer Gemeinde noch manches passiert und es gibt andere Jahre, wo es vielleicht nicht so stark ist und dann trotzdem miteinander festzuhalten, zu sagen, es gilt, Jesus ist da, es gilt, wir können mit Hoffnung erfüllt sein, es gilt, wir haben einen Auftrag, Zeuge sein. Ich bin noch ein bisschen erfüllt davon, dass ich in den letzten Tagen, Wochen auch Gelegenheiten hatte, das so zur Sprache zu bringen, die Sache des Glaubens. Mit unserer Gemüsefrau. Vor ein paar Tagen habe ich nur einen Brief zum Briefkasten getragen. Da kommt einer auf dem Fahrrad an und hat Mucke an, Musik an. Und normalerweise bin ich kein Fan davon. Aber der hatte so schöne 80er-Jahre-Songs. Und dachte ich, oh, der hat wenigstens schöne Musik, dann ist es okay. Und dann habe ich ihm freundlich Hallo gesagt, der ist dann langsam an mir vorbeigefahren, auf einmal macht er eine Kurve und kommt zurück und sagt, darf ich Sie mal was fragen? Okay, gut. Wie geht Ihnen das eigentlich? Ich habe gerade festgestellt, dass mein Leben furchtbar schnell vorbeigeht. Eben war ich noch jung und jetzt bin ich schon fast 40. Ja, wie geht Ihnen das denn? Ey, ist das nicht eine tolle Chance zum Gespräch? Ich weiß nicht, warum der mich auserwählt hat, warum er in dem Moment alles, kann ich alles nicht sagen, aber sei mein Zeuge. Ja. Und dann haben wir da auf der Straße miteinander gesprochen über Gott und Lebenserwartung und gefüllte Zeit und sinnvoll erfüllte Zeit und was ich glauben darf als einer, der Jesus nachfolgt. Und habe ihn zu unserer Gemeinde eingeladen. Heute trifft er sich mit seiner Oma, da kann er nicht. Mal sehen. Würde mich sehr freuen, wenn es wirklich passiert, dass er kommt. Die kleinen Chancen, wo wir Zeuge sein dürfen. Jesus, dein Herr, steht dir bei. Das darfst du heute mitnehmen. Was jetzt auch auf diese Woche auf dich zukommt. Sei getrost und sei sein Zeuge. Amen.